Auch ich heiße Sie alle herzlich willkommen und freue mich, dass am ersten Abend schon so viele den Weg zu uns gefunden haben. Ich möchte Ihnen heute Abend einiges davon sagen, wer wir sind und worum es uns geht. Und da wollen wir zunächst ein Wort aus dem Neuen Testament, aus Römer 10 lesen. Wir lesen Römer 10 von Vers 8 an. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Meine lieben Freunde, ich weiß ganz genau, dass viele Menschen, wenn wir irgendwo unser Zelt aufbauen, sich fragen, wozu eigentlich Zeltmission? Es gibt doch in jedem Lande, in jeder Stadt eine Kirche oder sogar mehrere und es gibt Gemeindesäle, da ist doch wirklich kein Zelt mehr nötig. Nun, wir wissen auf der anderen Seite, dass verhältnismäßig wenig Menschen in die Kirchen gehen. Wenn es hochkommt, sind es etwa 10%. Uns geht es in erster Linie um die, die nicht regelmäßig unter Gottes Wort kommen. Und die laden wir am liebsten in unser Zelt ein. Ein Zelt ist ja etwas ganz Unverbindliches. Da kann keiner sagen, ach, mit denen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, seit 10 Jahren war kein Zelt hier, jedenfalls keins von unserer Gruppe in Preetz. Und das Zelt ist ja in 14 Tagen wieder weg. Man ist da an nichts gebunden. Und so finden immer wieder fernstehende Menschen ihren Weg ins Zelt. Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass wir außer diesem kleinen, mit wir meine ich jetzt die Zeltmission Wuppertal-Barmen, noch 2 weit größere Zelte haben, die in Westdeutschland eingesetzt werden, und dann einen Missionswagen, der bis zu 80 Menschen fassen kann und der für die nächsten 8 Wochen in Schönberg am Strand steht. Insgesamt arbeiten in Deutschland in jedem Sommer 5 bis 27 Missionszelte. Das größte fast etwa 3000 Menschen. Nun habe ich mal ausgerechnet, was das eigentlich heißt. Wenn man von einem Durchschnitt von 800 Sitzplätzen ausgeht, dann können in 25 Zelte 20.000 Menschen kommen. Und wenn man nun von 120 Abenden ausgeht in einem Sommer, dann können 2,4 Millionen Menschen in einem Sommer zu einer Zeltevangelisation kommen. Wenn wir nun einmal annehmen, dass jedes Zelt jeden Abend voll besetzt wäre, und Sie sehen, dies ist noch nicht ganz voll besetzt, und wenn wir dann annehmen, was viel unwahrscheinlicher ist, dass keiner zweimal ins Zelt ginge, dass also 2,4 Millionen Menschen in dem Jahr einmal ins Zelt kämen. Und wenn wir dann noch einen Abzug von den 64 Millionen Einwohnern machen für die Alten und die Kinder, die ja sowieso nicht kommen können, und etwa von 48 Millionen ausgehen, dann könnte jeder Deutsche alle 20 Jahre einmal ins Zelt gehen. Mehr wäre nicht drin, wenn niemand zweimal käme, selbst wenn die Zelte voll besetzt wären. Sie sehen, das ist also außerordentlich wenig. Und so möchte ich sagen, es ist eigentlich eine besondere Gelegenheit, wenn man einen Platz in einem Missionszelt findet. Denn da hört man die wichtigste und größte Botschaft, die es überhaupt gibt. Jetzt müssen wir allerdings erfahren, dass die meisten Menschen sich nicht für Gott und für die Ewigkeit interessieren. Das ist nicht leicht zu erklären. Wir haben ja heute ein hohes Bildungsniveau und man kann wohl sagen, dass die Deutschen recht intelligent sind, wenn man sie vergleicht mit den Menschen in anderen Völkern. Und doch scheinen sie da eine Schwäche zu haben, dass sie sich mehr für nebensächliche Dinge interessieren als für die ganz großen und wichtigen. Abgesehen vom Geld und von den Ferien, dafür interessieren sich alle. Aber für Gott und für die Ewigkeit interessieren sich, wie gesagt, nur wenige. Und das hat zur Folge, ob es einem passt oder nicht, das zu hören, dass wir, obwohl wir äußerlich reich sind, innerlich arm sind. Die innerliche Armut, die wird natürlich nicht offen zur Schau getragen, aber man kann sie doch manchmal aus Berichten entnehmen. Es wird zum Beispiel gesagt, dass schon fast jeder Zehnte eine Nervenklinik aufsuchen musste und dass noch viel mehr hineingehören. Gestern Morgen las ich beim Tanken in der Bild-Zeitung, dass etwa 10.000 Schüler sich mit Selbstmordgedanken tragen. Das ist doch eine ganz traurige Sache. Man möchte doch sagen, ein junger Mensch, der in einem so angenehmen Lande wie Deutschland heranwächst, wo er sogar noch als Kriegsdienst verweigerte Militärdienst entgehen kann, wo er Anspruch auf Ferien hat und sich mit 25 schon seine Rente ausrechnen lassen kann, die er mit 60 oder 55 kriegt, dass ein junger Mann in solch einem Lande voller Freude und Hoffnung in die Zukunft sähe. Und das ist keineswegs der Fall. Denken wir weiter an die Tatsache, dass viele junge Menschen dem Alkohol erliegen. Es wird uns doch sicher klar sein, dass die da in den Kneipen sitzen und immer wieder eins hineinkippen, dass die das nicht vor lauter Glück tun. Die tun das, weil sie einfach mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Und denken wir dann noch daran, dass viele sogar Drogen nehmen, da müssen wir sagen, innerlich bitterarm. Natürlich weiß ich, was man uns sofort entgegenhält. Man sagt uns, bieten uns die Kirchen, bietet uns der christliche Glaube denn etwas Besseres? Und da muss ich leider sagen, dass das nicht immer der Fall ist. Es gibt eine ganze Menge Theologen, die selber nicht mehr an Gott glauben, die einfach diesen Glauben nicht mehr haben und die aus ihrer Verkündigung einen Beitrag zu Politik oder sozialen Fragen oder innerpolitischen Spannungen oder Rasseproblemen geben wollen. Darüber hinaus sind die Theologen oft sehr uneinig. Ich kann mir nun denken, dass jetzt einer sagt, alles gut und schön, was du da redest, aber wie komme ich denn nun dazu, euch hier zu trauen? Seid ihr denn nun die zuverlässigen Leute? Und da möchte ich eins ganz stark betonen. Ich erwarte nicht, dass jemand mir oder meinen Brüdern und Schwestern, die mir hier helfen, vertraut. Wir möchten gar nichts Eigenes bringen. Wir wollen das bringen, was das Wort Gottes sagt und uns ganz fest daran halten. Und ich werde immer wieder versuchen, meine Aussagen mit der Bibel zu untermauern. Und Sie können bei uns ein neues Testament kaufen. Und ich würde mich über jeden freuen, der sich entweder eins kauft oder sein eigenes mitbringt und der das dann nachliest, wenn ich was sage, der dann mal da reinschaut, ob das wirklich so da steht. Ich will Ihnen nichts Neues und ich will Ihnen nichts Eigenes bringen. Ich will Ihnen das bringen, was wir im Worte Gottes finden. Und weil ich mich darauf stützen kann, darum bin ich überzeugt, dass ich das Recht habe, hier das Evangelium zu verkündigen. Nun wollen wir heute Abend ausgehen von dem, was der Apostel Paulus gesagt hat. Paulus war ja nicht irgendwer. Paulus war von Jesus Christus berufen als ein auserwähltes Werkzeug. Und Paulus, der hat die Eigenart gehabt, das, was er verkündigt, hin und wieder knapp und präzise zusammenzufassen. Und solch einen Text haben wir heute Abend gelesen. Er sagt, dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Einige werden von uns wissen, dass der Apostel Paulus viele Missionsreisen gemacht hat. Ist er dahin gefahren und dahin und da eine Gemeinde gegründet. Was hat er denn gepredigt? Nun, er sagt's uns hier. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Da fällt uns als erstes auf, dass der Apostel seine Predigt ein Wort des Glaubens nennt. Der Apostel appelliert an unseren Glauben. Die Bibel fordert immer Glauben. Der Herr Jesus hat auch Glauben gefordert. Er sagt in Johannes 14, ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Er hat die Menschen aufgefordert, an ihn zu glauben. Nun weiß ich genau, dass viele das nicht gern tun. Die wollen nicht gern glauben, die wollen lieber alles mit ihrem Verstand erfassen. Nun ist ja unser Verstand ein gutes Werkzeug, das gebe ich gern zu. Und wir sind gewohnt, an unsere schweren Probleme mit dem Verstand heranzugehen. Aber die Bibel sagt uns, dass wir Gott mit dem Verstand nicht fassen können, dass wir glauben müssen. Ja, wenn mir nun einer sagt, nein, ich will nicht glauben, ich will Gott begreifen, dann kann ich immer nur lächeln. Jetzt muss ich mal etwas aus der Schule plaudern. Ich wohne ja bei vielen Familien so im Laufe des Jahres und dann erzählen mir Eltern auch manchmal von ihren Kindern und dann haben die mir schon mehrmals gesagt, ach, es ist heute so schwer, den Kindern in der Schule zu helfen. Die lernen oft Sachen, die können wir gar nicht. Ich kann zum Beispiel die Mengenlehre nicht verstehen. Dann denke ich, aha, die Mengenlehre könnt ihr nicht verstehen. Aber Gott, den meinen die Menschen dann begreifen zu können. Ist doch ein Widersinn, nicht wahr? Wenn wir so einfache Sachen wie Mengenlehre nicht mal kapieren können, dann hat es doch gar keinen Zweck zu versuchen, jetzt den allmächtigen Gott, den Schöpfer aller Dinge, zu begreifen, zu erfassen. Ach, das sollten wir doch aufgeben und sollten erkennen, Gott ist von einer ganz anderen Art als wir. Da kommen wir mit dem Verstand nie ran. Aber was versteht denn die Bibel eigentlich unter Glauben? Wir finden die einzige Definition, also die einzige Begriffsbestimmung für Glauben in Hebräer 11, Vers 1. Da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist also eine Überzeugung. Und dann ist der Glaube eine Überzeugung von Dingen, nicht eine Überzeugung von Fantasien oder von Illusionen, sondern von Dingen. Allerdings von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, die wir mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen können. Für Dinge, die außerhalb dieses Bereiches liegen. Und die Bibel sagt uns immer wieder, dass es mehr gibt als unsere sichtbare Welt. Dass es die Welt Gottes gibt, die außer unserer Welt ist, die sie aber durchdringt, von der wir abhängen. Und es ist so wichtig, das zu verstehen. Wir können mit unserem Verstand Gott nicht begreifen. Das können auch die Philosophen nicht. Ach, viele halten ja so viel von den Philosophen. Die können Gott nicht verstehen. Und ich las erst vor einigen Tagen einen Satz, den ich mir sofort gemerkt habe. Der englische Philosoph Bertrand Russell, in den Kreisen der Philosophen ein außerordentlich bekannter Mann, hat einmal gesagt, das Erstaunliche ist, dass alle sogenannten evidenten Prinzipien ausnahmslos falsch sind. Was ist ein evidentes Prinzip? Prinzip, ein Grundsatz, evident, offenkundig, offensichtlich richtig. Also Behauptungen, von denen gesagt wird, die sind in sich offenkundig richtig, die sind, wie Russell sagt, ausnahmslos falsch. Da sieht man mal, man möge es mir nicht übel nehmen, wie viel von diesen für ganz klug geltenden Leuten doch zusammengeredet wird. Nein, unser menschlicher Verstand, der reicht nicht aus, um Gott zu fassen. Und wir lesen in Hebräer 11, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Warum sind nun nur so viele Menschen gegen den Glauben an Gott? Warum schalten so viele Gott ab und aus und wollen nichts mit ihm zu tun haben? Der Grund ist ganz einfach. Der menschliche Stolz will Gott nicht anerkennen, will nicht wahrhaben, dass da ein Gott ist. Ein alter griechischer Dichter aus der Antike vor 2500 Jahren, der hat den Satz gesprochen: Vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Wenn es Gott gibt, stimmt er nicht. Wenn es keinen Gott gibt, wenn zum Beispiel die Evolutionstheorie stimmt, dass wir vom Affen abstammen, dann ist der Satz richtig. Da kann ich zum Beispiel in einen Zoo gehen und sagen, vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch. Wenn ich aber Gott mit einbeziehe, dann muss ich sagen, nein, ich bin so klein, vielleicht noch kleiner, ich verschwinde vollständig neben der Größe Gottes. Der menschliche Stolz, der hindert uns oft daran, zu Gott zu finden, an Gott zu glauben. Aber wie sieht es denn wirklich aus? Viele sind doch heute sehr stolz auf unsere Naturwissenschaftler. Und die leisten ja auch sicher viel Großes. Aber was sagen die denn selber? Ich habe einmal gelesen, was Albert Einstein gesagt hat. Und ich glaube, dass man Einstein als dem wohl größten naturwissenschaftlichen Denker bezeichnen kann, den die Menschheit hervorgebracht hat. Einstein hat gesagt, wir sind zu vergleichen mit einem Menschen, der an einem Betonklotz steht und der ein bisschen dran gekratzt hat. Der kann wirklich nicht behaupten, er kennt jetzt alles, was in dem Klotz ist. Also Einstein wusste, dass wir bitter wenig wissen. Aber die meisten, die denken nicht weit genug, um zu erkennen, wie gering wir sind und wie unfähig wir sind, die großen Fragen des Lebens mit unserem Verstand zu lösen. Das Ganze hat natürlich noch eine andere Seite. Wenn Gott da ist, dann bin ich von Gott abhängig. Und wenn Gott existiert, dann bin ich Gott gegenüber zum Gehorsam verpflichtet. Und da ist keiner heute Abend hier im Zelt, der nicht weiß, was Gott will. Wir wissen alle, dass Gott für Wahrheit und Gerechtigkeit und Reinheit ist. Und da stehen wir vor einem ganz schweren Problem. Das Haupthindernis, zu Gott zu finden, ist der Hang des Menschen zur Sünde. Täuschen wir uns darin nicht. Das ist das eigentliche Hindernis. Menschen, die im Unglauben gegen Gott leben, lehnen Gott ab. Und zu denen kommt Paulus und predigt. Und er predigt ihnen Glauben. Glauben, Vertrauen in Gott und in Jesus Christus. Paulus hat also geschrieben, dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Ich soll also glauben, ich soll davon überzeugt sein, dass Gott Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Die Auferweckung Jesu ist eine der wichtigsten Botschaften des Neuen Testamentes. Diese Auferweckung war auch der eigentliche Botschaft der Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat. Er hat es immer wieder gesagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Der Apostel Paulus hat ein ganz langes Kapitel über die Auferstehung geschrieben. Und in der damaligen Zeit gab es eine ganze Anzahl Menschen, über 500, die bezeugen konnten, wir haben den Auferstandenen gesehen. Die Tatsache, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat, ist eine der wunderbarsten Botschaften, die an unser Ohr kommen kann. Wir Menschen sind doch all dem Tode verhaftet. Die Jungen, die wissen das noch nicht so. Die denken nicht daran. Die sagen sich, ich bin 20, ich werde 75. Ach, das ist noch lang. In Wirklichkeit ist das gar nicht so lang. Und wir alle sind Menschen, die langsam verfallen. Wenn wir jemandem begegnen, den wir nicht kennen, da steht auf einmal, wir schätzen den doch irgendwie ab. Ob der 30 oder 50 oder 70 ist, das wissen wir doch. Woran sehen wir das denn? Ich sag's jetzt mal ganz brutal. An den Zeichen des Verfalls. Wie weit er schon verfallen ist, wie weit der Tod schon angefangen hat, an ihm zu arbeiten. Und so sind wir alle Menschen, die dem Tode verhaftet sind. Und nun kommt die Bibel her, kommt die Botschaft des Evangeliums und sagt uns, dass der Tod überwunden ist, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Als eine ganz herrliche Botschaft. Wenn die Menschen erkennten, wie wunderbar die ist, und wenn sie es fertig brächten, es Gott abzunehmen, dass das wirklich wahr ist, die würden sich alle freuen und darüber jubeln, dass wir in unserer Welt, die dem Tode geweiht ist, die Möglichkeit haben, hinzugelangen zur Auferstehung und zum ewigen Leben. Die Tatsache, dass Gott uns die Auferstehung schenken will, zeigt, wie nah er uns ist, wie sehr er sich um uns kümmert, wie er unsere Verhältnisse kennt, wie er weiß, wonach wir uns sehnen. Und dieser große Gott, der hat sich uns in seinem Sohn geoffenbart und er hat Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Ach, viele Menschen empfinden, wie hohl und wie leer ihr Leben ist. Ich habe das als junger Mann nicht recht verstehen können. Da habe ich hin und wieder Schopenhauer gelesen. Und dann sagt er, der Mensch, der liegt zwischen zwei Extremen. Entweder er muss sich abplagen und abmühen, dass er nicht mehr durchkommt. Oder wenn er das überwunden hat, dann weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Dann vergeht er vor Langeweile. Heute gibt es viele, die vor Langeweile vergehen. Und die suchen sich dann irgend so ein ganz dummes Hobby. Und da leben sie drin. Und das nehmen die so ernst. Ich kann dann immer nur lächeln. Denken wir mal an die Zeit vor ein paar Wochen. Da haben sie alle nur in die Röhre geguckt, ob der Ball in das oder in das Tor kam. Das war den Tagesgespräch. Ja, warum sprachen die denn so viel darüber? Ich kann das mit einem Satz sagen, weil sie nichts Besseres hatten. Hätten die was Besseres gehabt, hätten sie darüber gesprochen. Aber da war nichts anderes. Haben sie nur sich noch die deutschen Niederlagen ansehen können. Ich gebe zu, es war wenig. Hatten nichts Besseres. Seht, so sieht man, wie sinnlos das Leben ist, wie leer das Leben ist. Und die Bibel weiß das. Die Bibel sagt, unser Leben ist wie ein Dampf. Dampf ist ja wenig, nicht wahr? Da kann man so mit der Hand drin rumfahren, da ist kaum Widerstand. Und sie sagt, unser ganzes Leben ist wie ein Dampf. Und der Herr Jesus, der hat noch ein viel radikaleres Wort gesprochen. Der hat einmal gesagt, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Also wenn jemand die Frage der Ewigkeit nicht in Ordnung bringt, dann hilft ihm aller irdische Erfolg nichts. Das ist eine Sache, die ist natürlich am schwersten für den zu verstehen, der wenig irdischen Erfolg hat. Aber die, die viel irdischen Erfolg haben, die sagen es uns, dass der irdische Erfolg nicht befriedigt. Zum Beispiel einer von den Beatles, der hat einmal gesagt, erst wenn man so viel Geld hat, dass man sich alles kaufen kann, was man haben möchte, dann merkt man, wie wenig man davon hat. Ja, solange man das nicht hat, dann denkt man, wenn ich in so einem Porsche sitzen könnte oder so einen Pelzmantel für 25.000 Mark, das wäre was. Dass das nicht taucht und nicht hilft, das erfährt erst der, der es hat. Der Kluge, der kann sich allerdings von den anderen oder noch besser aus dem Worte Gottes sagen lassen. Was soll man nun tun, wenn man merkt, dass am Leben nichts dran ist? Ach, viele, die resignieren, die geben innerlich auf, die erwarten nichts mehr und die hoffen nichts mehr. Ich höre so oft auf der Straße, wenn einer den anderen fragt, wie geht's? Es muss. Oh, denke ich, auch kein Glücklicher. Und bei den Alten gibt's einen anderen Satz. Wie geht's? Na, wenn es so bleibt, wie es ist, dann will ich noch zufrieden sein. Und dabei können Sie noch kaum von der Fenster bis an den Ofen hinken. So viel Räume haben Sie schon. Und sagen immer noch, wenn es so bleibt, wie es ist, da kann man mal sehen, wie anspruchslos ein Mensch allmählich wird. Und da kommt der große Gott her und bietet uns etwas ganz, ganz, ganz Herrliches. Und die Not ist, die meisten können Gott nicht trauen. Das ist unsere Not heute. Misstrauen gegen Gott. Also die Menschen fallen auch so viel Unsinn rein, wenn man zum Beispiel an die Reklame denkt, nicht wahr? Da wird aller Unsinn geglaubt. Aber Gott, dem können sie nicht vertrauen. Und das ist unsere große Not. Nun das Nächste, was Paulus sagt. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst. Darum geht es. Ein Christ ist ein Mensch, der erkannt hat, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der ihn auch als Herrn bekennt vor den anderen Menschen. Der sagt, jawohl, jawohl, ich bin ein Jünger Jesu, ich erkenne Jesus Christus an als meinem persönlichen Erretter und meinem persönlichen Herrn. Das ist nicht so leicht. Unser Herr hat ja ganz anders gedacht, als die Menschen heute denken. Ganz anders gedacht, als wir selber denken, es sei denn, dass wir uns wirklich an ihn ausgeliefert haben. Er hat zum Beispiel gelehrt, liebet eure Feinde. Wie schwer das ist, das merkt man erst, wenn man mal einen richtigen Feind hat. Den lieben, das kann man nur in der Kraft Jesu. Oder er hat gelehrt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So hinterher noch so ein klein bisschen fürs Reich Gottes, das wollen wir alle wohl machen. Aber Reich Gottes an die Spitze, das ist nicht leicht. Und da ist es gar nicht einfach, Jesus als Herrn bekennen. Und noch etwas ganz Besonderes. Der Herr Jesus hat immer Gott in die Mitte gestellt, hat Gott den ersten Platz gegeben. Denken wir nur an das Vaterunser. Da wird es ganz klar gesagt, wir sollen beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da steht Gott ganz in der Mitte. Und wir stellen so gern uns selbst in die Mitte. Oder die Menschen in die Mitte. Und nun sollen wir Jesus als Herrn bekennen. Und dann wird eine wunderbare Verheißung gegeben. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Den Ausdruck finden wir immer wieder im Neuen Testament. Die Bibel sagt uns, dass es darum geht, dass wir Menschen errettet werden. Und daraus geht hervor, dass wir in Gefahr sind. Ich kann nur den erretten, der in Gefahr ist. Einen anderen erretten, das ist erretten wollen, das ist Unsinn. Sind wir denn in Gefahr? Ja, wir sind in einer furchtbaren Gefahr. Aber die meisten Menschen wissen nichts davon. Die meisten denken, die Gefahr, die ihnen drohte, wäre vielleicht, dass sie an Krebs stürben. Oder sie denken an einen Atomkrieg. Da haben viele eine ganz mächtige Angst vor. Vielleicht berechtigt, ich weiß es nicht. Aber es gibt etwas, was noch viel schlimmer ist. Und es gibt etwas, was mit absoluter Sicherheit auf uns zukommt. Das Gericht Gottes. Gott wird einmal richten. Das ist so sicher wie was. Wenn Gott nicht richten wollte, wäre Gott nicht gerecht. Er muss richten. Das geht überhaupt nicht anders. Auf unserer Erde gibt es viel, viel Unrecht. Und bei weitem nicht alles Unrecht wird gesühnt. Bei weitem nicht. Oft weiß man gar nicht, wer der Schuldige ist. Oft ist der Schuldige so mächtig, dass man ihn nicht packen kann. Auf unserer Erde gibt es keine wirkliche Gerechtigkeit. Aber das versichert uns die Bibel immer wieder. Gott wird einmal richten. Und das ist das Anliegen des Evangeliums. Das war das Anliegen Jesu Christi. Das war das Anliegen der Apostel, dass Menschen errettet werden vom Gericht, vom Zorn Gottes, der mit absoluter Sicherheit über alle hereinbrechen wird, die nicht hingefunden haben zu Jesus Christus. Es geht darum, dass wir errettet werden vom Zorn. Und nun schreibt der Apostel Paulus weiter: Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Hier haben wir schon die wesentliche Aussage des Evangeliums: Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Ich muss dazu etwas sagen, was ich wahrscheinlich noch manches Mal wiederholen werde hier im Zelt. Rechtfertigung aus Glauben entspricht überhaupt nicht unserem menschlichen Denken. Wir möchten immer gerecht werden durch unsere Leistung. Wir möchten immer Gott etwas bieten, gute Werke tun, sagen Sie, das habe ich geleistet. Bin ich nicht in Ordnung? Kannst du mich nicht annehmen? Und da sagt Gott, nein, aus seinen Werken, aus seiner Leistung wird kein Mensch gerecht vor Gott. Gott stellt die Forderung absoluter Gerechtigkeit und die können wir Menschen nie und nimmer erbringen. Ich sage nicht, dass keine Unterschiede sind zwischen Menschen. Ich behaupte nicht, dass alle gleich sind, aber da ist keiner, der aus eigener Gerechtigkeit vor Gott bestehen kann. Und im innersten Herzen sind wir gleich, nicht in unseren Handlungen. Aber dass wir nicht alle dasselbe getan haben, das liegt daran, dass wir unter anderen Verhältnissen heranwuchsen, andere Möglichkeiten hatten. Ich bin zum Beispiel in meinem Leben noch nie in der Lage gewesen, aus Hunger stehlen zu müssen. Ich kann also nie einen verurteilen, der aus Hunger sich mal ein Brot mitgenommen hat. Ich habe es bis heute noch immer bezahlen können. Das muss man sehen, wenn man die anderen beurteilt. Wie ist denn meine Situation? Wie ist denn deine? Aber vor Gott sind wir allzumal Sünder und wir sind alle angewiesen auf das Erbarmen, das Gott uns bietet. Und wir können nur aus Glauben gerecht werden. Warum denn nur aus Glauben? Jetzt muss ich etwas weiter ausholen. Wie vergibt Gott Sünde? Er vergibt sie dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha unsere Schuld gesühnt hat. Der Herr Jesus starb dort als unser Stellvertreter. Am klarsten lesen wir das in Jesaja 53, da heißt es von unserem Herrn: Um unserer Übertretungen willen ward er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha als unser Stellvertreter. Er hat dort unsere Schuld gesühnt. Deine Sünden sind gesühnt, ob du es weißt oder nicht. Der Herr Jesus hat auch für dich gelitten, hat auch deine Schuld gesühnt. Es geht jetzt darum, dass du das, was er getan hast, für dich in Anspruch nimmst, dass du das im Glauben ergreifst. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Es geht darum, dass du dein Vertrauen in ihn setzt, dass du erkennst: Ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann mich noch so sehr anstrengen. Ich werde nie anders. Aber mein Herr und Heiland hat am Kreuz längst meine Schuld gesühnt. Und um Jesu willen kann ich Vergebung und Frieden finden. Du kannst so, wie du bist, mit all deiner Schuld, mit all deinen Fehlern zum Herrn Jesus kommen. Du kannst ihm deine Sünden bekennen und sagen, Herr, ich bin aus deiner Sicht eine verkrachte Existenz. An mir ist nichts Gutes. Und ich weiß aus eigener Kraft, werde ich nie anders werden. Und nun weiß ich, du hast meine Schuld gesühnt. Und jetzt komme ich zu dir und beanspruche Vergebung. Vergebung meiner Sünden aufgrund deines Leidens und Sterbens am Kreuz. Wenn du so kommst, nimmt er dich an. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Ach, was ist das für eine wunderbare Sache, was Gott uns da schenkt. Er appelliert nicht an unsere Leistung. Er sagt nicht, du musst dich anstrengen, du musst es schaffen. Er sagt, sieh her, Jesus Christus hat alles in Ordnung gebracht. Nimm das im Glauben an. Lass dich beschenken. Brich mit der Sünde und setz von Stund an dein Vertrauen auf meinen geliebten Sohn. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Ich weiß, dass da eine Entscheidung nötig ist. Ich kann nicht zum Herrn kommen, Vergebung meiner Sünden erbitten, wenn ich nicht die Absicht habe, ihn von Stund an Herr sein zu lassen in meinem Leben. Ich muss bereit sein, mit der Sünde zu brechen, mich ihm auszuliefern. Aber dann vergibt er mir meine Schuld. Er schenkt mir neues Leben, sein Leben. Er macht aus einem Sünder ein Kind Gottes. Und all das kannst du haben, wenn du nur hinkommst zu ihm und es beanspruchst. Ich sage nur einmal, die Entscheidung ist nicht leicht, aber alles steht auf dem Spiel. Wer nicht findet zum Herrn, der geht dem sicheren Gericht entgegen. Wer aber seine Gnade und Vergebung in Anspruch nimmt, der hat Vergebung seiner Sünden, Frieden mit Gott und Teil am ewigen Leben. All das bietet Gott in seinem Erbarmen dir an. Was aus dir wird, das liegt in deiner Hand. Du kannst Jesu Gnadenangebot annehmen. Du kannst es auch ablehnen. Und Gott nimmt von deiner Entscheidung Kenntnis. Wenn du Ja sagst, der Herr nimmt dich gerne an. Und wenn du Nein sagst, kann dir niemand helfen. Die wichtigste Entscheidung unseres Lebens, ja, die Entscheidung für die Ewigkeit trifft ein jeder selbst, ein jeder für sich. Das hat Gott so bestimmt. Ich kann dich nicht überreden. Ich kann dir nur sagen, Jesus Christus liebt dich. Er starb am Kreuz, deine Schuld zu sühnen. Er ruft dich heute Abend zu sich. Er gibt dir die wunderbare Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und nun kann ich nur noch beten, dass Gott es dir schenkt, dass du kommst. Dann kannst auch du Frieden und Vergebung finden. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dem Sohne Gottes, noch einmal aus tiefstem Herzen, dass du am Kreuz unsere Schuld gesühnt hast. Und wir danken dir, dass du auch heute noch sündige Menschen zu dir rufst. Herr, ich danke dir, dass ich kommen durfte und dass ich bei dir Vergebung finden durfte. Und nun bitte ich dich, für alle, die noch keinen Frieden mit Gott haben, hier in diesem Zelt, lass sie erkennen, dass du sie liebst. Lass sie erkennen, dass du sie froh und reich machen willst. Und lass sie heute zu dir kommen und dich im Glauben annehmen zum Heil. Amen. Drei Sachen möchte ich noch kurz sagen. Zunächst noch einmal ein Hinweis auf die Themen für die nächsten Abende. Morgen viele Religionen, welche ist richtig? Es wurde schon anfangs schon gesagt, dass heute viel von anderen Religionen gesprochen wird. Über diese Dinge wollen wir morgen einmal nachdenken. Dann übermorgen, Dienstag, möchte ich etwas sagen über die Größe Gottes. Wir sprechen so viel von Gott, brauchen den Namen oft so ganz nebenher. Wir wollen da einmal versuchen, uns vor Augen zu stellen, wie groß und wie wunderbar Gott ist. Da möchte ich alle, die sich mit Recht Christen nennen, bitten, doch andere mit ins Zelt zu bringen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber ich glaube, es ist doch keiner hier im Zelt, der meint, er wäre nur für leichte Arbeiten da, oder ist so einer hier? Die meisten sind doch sicher auch in der Lage, mal was Schweres zu tun. Und dazu gehört es, einen anderen einzuladen und mitzubringen. Und eine persönliche Einladung, die wirkt viel besser als eine Zeitungsanzeige oder ein Plakat in der Straße. Und darum gehen Sie doch mal zu Ihrem Nachbarn oder Ihrem Geschäftsfreund und laden Sie ihn ein. Man kann auch jemanden einladen, bei dem man viel kauft. Der kommt dann vielleicht nur aus geschäftlichem Interesse. Aber das kann uns ja mal ganz gleichgültig sein, wenn er nur die Botschaft hört. Ich habe auf diese Weise schon öfters jemanden mit in ein Zelt bekommen. Aber dann das, was mir das Wichtigste ist. Wenn dir bewusst geworden ist, dass du Frieden haben musst mit Gott, dann schieb das nicht hinaus. Nimm den Herrn Jesus heute im Glauben an. Du kannst das allein zu Hause tun, aber meist geht das viel leichter, wenn du mit jemandem darüber sprechen kannst, wenn jemand mit dir betet. Und ich bin gern dazu bereit. Wir haben einen so schönen, ruhigen Wagen, da können wir ganz friedlich und allein sitzen und all deine Fragen in Ruhe durchsprechen. Sag es mir, und dann wollen wir gern über all diese Dinge noch einmal reden. Allen anderen sage ich nun, Gott befohlen und auf Wiedersehen morgen Abend.